Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Freunde der Endoskopie. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Alle 14 Tage eine Neufolge. Wir werden uns heute mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigen. Und da es ja auch ein endoskopischer Podcast ist, vor allem mit den endoskopischen Scores bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und die Frage, die sich mir auch so ein bisschen gestellt hat, ist, ob wir die überhaupt brauchen. Und wenn ja, wie wir denn am besten damit umgehen können oder ob es da auch Verfahren oder Neuerungen gibt, die uns helfen, diese Scores in der Praxis, in der klinischen Realität mehr zu benutzen. Den Gast, den ich hierzu begrüßen darf, ist Daniel Baumgart. Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du mitmachst bei diesem Podcast.
Guten Morgen, Alex. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Daniel, viele kennen dich noch aus deiner Berliner Zeit. Du warst zwischendrin mal woanders. Wenn du mal so kurz ein bisschen uns deine Person vorstellst, wo du groß geworden bist, wo du gelernt hast, wie du zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gekommen bist und was du jetzt eigentlich so machst.
Ich habe in Berlin, Basel und Würzburg Medizin studiert. Danach bin ich als Stipendiat des DAAD und der DFG in die USA gegangen, zunächst in das International Faculty Development Program an der University of Pennsylvania in Philadelphia. Da habe ich mich mit Grundlagen von Entzündungen im Labor beschäftigt, habe dann dort meine klinische Ausbildung in der inneren Medizin weitergeführt an der Georgetown University in Washington DC und am NIH. Dann bin ich zurückgekehrt an die Charité und war dort bis 2017 zuletzt als geschäftsführender Oberarzt und Vertreter des Klinikdirektors tätig, war auch Fellow des Berlin Institutes of Health, gefördert durch die Stiftung Charité. Und dann habe ich 2017 einen Ruf auf die Universitätsprofessur für innere Medizin an der University of Alberta in Edmonton, in Alberta, der Provinz, angenommen und die dortige Klinik und die angeschlossenen kommunalen Krankenhäuser für 5 Jahre geleitet. Bin dann wieder in meine Heimatregion zurückgekommen. Was geblieben ist, ist das akademische Appointment in Kanada und eine internationale Graduiertenschule, die auch weiterläuft. Und jetzt machen wir in verschiedenen Themen zusammen mit der Universität Potsdam und dem Hasso-Plattner-Institut weiter.
Mhm. Du bist selbst Berliner auch sozusagen jetzt wieder zurück in der Heimat angekommen.
Also ich bin tatsächlich in Berlin geboren und da gibt es ja ähnliche Sprüche für Leute, die in Kalifornien, New York oder Paris geboren sind. Man kann mich für kurze Zeit immer mal entfernen aus meiner Heimat, aber nicht dauerhaft.
Und bleibst also jetzt auch dauerhaft sozusagen in der Heimat zu bleiben und hast ja auch eine ganz schöne Lösung gefunden, deine alte, in Anführungszeichen, Affiliation, wie es so schön heißt auf Englisch, weiter mit dir nach Berlin oder Potsdam jetzt mitzubringen. Daniel, du hast dich schon immer, ich glaube auch im Rahmen deiner wissenschaftlichen Tätigkeiten, grundlagenwissenschaftlichen Tätigkeiten, die du gerade kurz erwähnt hattest, mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigt. Ist das richtig, ne?
Das ist richtig, ja. Das ist weiterhin mein wissenschaftlicher Fokus. Allerdings interessieren mich digitale Themen eigentlich auch schon sehr lange. Ich habe im Jahr 2005 mal einen Artikel im Lancet geschrieben, wie sich so die Welt vielleicht weiterentwickeln wird mit digitalen Tools. Damals gab es dazu noch weniger Enthusiasmus als heute. Aber es ist in der Tat richtig, dass ich für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wahrscheinlich sichtbar bin. Ich habe mehr als 200 klinische Studien gemacht und natürlich kenne ich mich in dem Gebiet gut aus.
Super, dann bist du ja genau der richtige Gesprächspartner für diesen Podcast. Auch dahingehend, dass wir ja nachher auch noch so ein bisschen reden wollen, wie denn, sage ich mal, neue digitale Tools, wie es so schön heißt, uns denn auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen helfen. Erste Frage von mir. Es geht doch ja um die Endoskopie und die Endoskopie spielt natürlich bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eine große Rolle. Ich habe so ein bisschen das Gefühl auch mittlerweile eine viel größere Rolle, als es noch so vor 10, 15 Jahren gehabt hat, weil damals gab es sowas wie Mucosal Healing, das kam ja erst neu auf. Mittlerweile endoskopieren wir die Patienten viel häufiger und wir wollen wissen letztendlich anhand der Endoskopie, ob die Therapie auch anschlägt. Jetzt gibt es ja da unterschiedliche Verfahren. Es ist ja so die Frage, Entzündung oder nicht, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen zu banal. Wie siehst du denn die Rolle von diesen Scores, die wir nun haben, die ja zum Teil etwas einfacher sind, zum Teil aber auch ein bisschen komplexer sind.
Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass wir ja viele endoskopische Modalitäten einsetzen, nicht etwa nur die Koloskopie, sondern durchaus auch die ÖGD, die Dünndarmendoskopie, die Kapselendoskopie, auch die Endozytoskopie, sofern vorhanden, und dass wir auch nicht nur diagnostisch, sondern zum Beispiel bei Strikturen gelegentlich ja auch therapeutisch vorgehen.
Ja.
Du hast vollkommen recht, dass die Methode grundsätzlich ins Portfolio gehört zur Erstdiagnose, dann aber im Verlauf eben auch, um die Erkrankungsausdehnung einzuschätzen und die Aktivität zu bewähren. Und wie wir ja wissen, wie du ja auch aus deinem Alltag kennst, gibt es im Rahmen der Entzündung Komplikationen, nicht nur Strikturen, sondern eben auch Dysplasien, so dass sie im weitesten Sinne auch ein präventives Werkzeug ist in der langfristigen Betreuung dieser chronischen Erkrankung.
Ja, lass uns vielleicht mal unterscheiden so ein bisschen, weil ich glaube, das sind ja auch unterschiedliche Ansätze zwischen Endoskopie zur Inflammationsbeurteilung und Endoskopie zur Dysplasie-Diagnostik. Ich glaube, wir müssen es so ein bisschen getrennt sehen, obwohl es natürlich da auch Überlappungen gibt, aber es sind unterschiedliche Ansätze. Und fangen wir vielleicht mal an mit der Inflammation. Ich hatte ja früher eigentlich immer so ein bisschen, naja, wie soll man es sagen, ich war nicht gerade immer begeistert, wenn Colitis ulcerosa Patienten zur Endoskopie kamen, weil das war für mich immer so relativ, naja, wie soll man sagen, banal. Dann hat sich da hochgespiegelt bis ins terminale Ileum hinein und dann hat man diese furchtbar langweiligen Random Biopsies genommen, wo man eigentlich dann mehr oder weniger sein endoskopisches Hirn ausgeschaltet hat, böserweise gesagt, sage ich jetzt mal. Aber im Endeffekt war es ja eigentlich jetzt relativ banal. Dann kamen diese ganzen Scores. Dann kam Mayo, dann kam Rutger Scores, dann kam 1-2-3, Mayo 1-2-3, dann gab es auch noch ein neues Positionspapier der DGVS, was alles dokumentiert werden sollte und wie das ist. Und dann hat sich das eigentlich komplett umgewandelt und dann wurde es mir schon wieder fast zu komplex als Anführungszeichen banaler Endoskopiker. Zuerst waren es nur Biopsien entnehmen. Und plötzlich musste man irgendwie die Rötung identifizieren. Man musste letztendlich die Vulnerabilität, Erosionen, Ulzerosen, Atrophie, die Form der Haustrierung, Narben, ja, nein. Dann musste man den Mayo-Score, den SESCD und so weiter und so fort anwenden. Dann wurde es wieder ein bisschen schwierig. So eine richtige goldene Mitte hat sich da noch nicht so gefunden. Oder sehe ich das falsch?
Also ich stimme dir zu, dass es sicherlich initial alles echt erratisch lief, dass endoskopische Scores vor allen Dingen im Rahmen von klinischen Studien eingesetzt worden sind. Aber mittlerweile, zumindest in Nordamerika, wo ich ja eine Lebensdekade verbracht habe in zwei Ländern, man schon sagen muss, dass die am häufigsten verwendeten Scores, dazu würde zum Beispiel der Mayo-Index zählen. Der hat ja eine endoskopische Subkomponente und eine klinische Komponente und für die Crohn-Erkrankung der SESCD, also der Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease, der dieser Erkrankung Rechnung trägt und eben segmental die Sache bewertet, die haben eigentlich den Weg in den Alltag in großen Zentren gefunden.
Kann man erklären, warum? Warum ist es bei uns nur in Studien in der Regel? Und in Nordamerika anders? Was für Gründe sind es?
Also ich würde sagen, das eine sind kulturelle Gründe. Ich glaube, die strukturierte Dokumentation ist eine grundsätzliche Herausforderung in der Medizin. Ich glaube, die jüngere Generation ist da wesentlich offener. Und das spielt im Übrigen bei den digitalen Themen später nochmal eine Rolle, warum das so wichtig ist. Ich glaube, die Onkologen sind da auch immer ein gutes Vorbild, wenn man sich jetzt überlegt, was beim Pankreaskarzinom vom Radiologe verlangt wird in der Befundung, in der strukturierten Befundung. Da sollten wir uns hinentwickeln. Also kulturelle Unterschiede. Das andere ist etwas, was wir natürlich auch kennen. Der wirtschaftliche Druck existiert global mittlerweile im Gesundheitswesen. Und eine sorgfältige Dokumentation kostet Zeit. Zeit, in der man schon die nächste Untersuchung beginnen könnte. Und am Ende, das ist auch nochmal ein Aspekt, spielen forensische Aspekte vor allen Dingen in Ländern wie den USA, wo immer eine gewisse Angst vor prozessualen Auseinandersetzungen besteht, da wird, glaube ich, bei den Dokumentationspflichten auch stärker darauf geachtet.
Okay, also bei uns reicht sozusagen noch, wenn man sagt, Colitis ulcerosa in partieller Remission, Punkt. In den USA ist es dann doch ein bisschen ausführlicher. Wir wollen ja auch so ein bisschen das Thema Digitalisierung ja auch ansprechen. Und es gibt ja auch jetzt mittlerweile einige Studien auch zur künstlichen Intelligenz bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Es gibt sogar Meta-Analysen zu dem Thema letztendlich, die einem helfen. Aber wenn man so ein bisschen sich dann die Studien im Detail anguckt, dann sind es doch einzelne Bilder, die analysiert werden. Und ich frage mich so, wenn wir nun als Endoskopiker schon eine relativ hohe Inter-Observer-Varianz haben, diese einzelnen Scores anzuwenden, wie schafft es dann die künstliche Intelligenz, das suffizient zu lösen? Gibt es da Ideen deinerseits? Du bist ja da in der Materie sehr stark verankert.
Ja, ich würde Folgendes sagen. Bevor wir zu den fortgeschrittenen Möglichkeiten der KI kommen, muss auch hier der kulturelle Wandel kommen. Also, wenn wir schriftliche Befunde verfassen oder in Akten schreiben, müssen wir wegkommen von der Prosa, nenne ich das mal, und uns darauf verständigen, eine gemeinsame Sprache für die Dinge zu finden. Das klingt banal, aber existiert im deutschsprachigen Raum eigentlich nur bedingt. Ja. In den englischen Ländern gibt es sowas wie Unified Medical Language. Das ist beim NIH angesiedelt zum Beispiel. So, also, was wollen wir denn gerne machen, damit wir die KI optimal einsetzen? Wir wollen dafür sorgen, dass erstmal solche Dinge wie Rückzugszeit optimal sind. Die sollten idealerweise gut dokumentiert werden. Wir sollten die gesehene, die gespiegelte Fläche möglichst erfassen. Da gibt's elegante Technologien, wo aus dem reflektierten Licht das rekonstruierbar ist. Und dann geht es natürlich um Themen wie Entzündungsgrad, der auch nur dann gut beurteilt werden kann, wenn der Darm optimal gereinigt ist. Ja. Dazu gibt es eine Reihe von, sage ich mal, manuellen Instrumenten, die man aber sicherlich in Zukunft automatisieren kann. Und nur wenn diese Dinge gegeben sind, glaube ich, dann, und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, auch eine Herausforderung für die Digitalisierung, wir müssten zu einer Situation kommen, dass jede Koloskopie per Video aufgenommen wird. Das ist aber keine Behandlungsrealität, weder in Deutschland noch in anderen Orten, denn nur dann könnte man das Problem, was du gerade angesprochen hast, die Beurteilung von Einzelbildern, die mehr oder weniger repräsentatives überwinden.
Ja, aber ich fasse vielleicht nochmal so kurz jetzt diesen Punkt zusammen. Ich habe dich da hoffentlich richtig verstanden. Bevor wir nun darüber nachdenken, künstliche Intelligenz möglicherweise jetzt für Scores zu nutzen, also sprich, wir machen einfach die Koloskopie und die künstliche Intelligenz spuckt uns aus, das ist jetzt ein Mayo 2 oder 1 oder so, dass wir zunächst mal eher an den Basics in Anführungszeichen arbeiten sollen, ähnlich auch wie wir es nun vielleicht auch bei der Vorsorgekoloskopie haben, dass wir eben die Qualitätsparameter einer Endoskopie zunächst mal objektivierbar erfassen können. Das habe ich richtig verstanden.
Das hast du komplett richtig verstanden. Also wir müssen erstmal diese Grundlagen standardisieren, würde ich sagen, und dann können wir uns weitere Dinge wünschen. Was natürlich nicht heißt, dass schon Leute das versucht haben. Das ist auch teilweise hochrangig publiziert. In Gastroenterology gibt es einzelne Arbeiten, vor allen Dingen für die Colitis ulcerosa. Aber wenn diese Grundlage nicht geschaffen ist, dann trifft ein typisches Prinzip der Informatik zu. Garbage in, garbage out. Genau. Oder wie es in der Luftfahrt heißt, ein schlechter Anflug kann nie in einer guten Landung resultieren.
Sehr schönes Beispiel, muss ich mir merken. Daniel, jetzt haben wir noch ein zweites, vielleicht sogar ein schlimmeres Minenfeld, würde ich fast sagen, bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ich hatte es am Anfang schon angesprochen. Das sind die Dysplasien. Das ist ja eigentlich nochmal ein komplett anderes Feld. Das ist ja letztendlich was, wo wir diese Läsionen erkennen müssen, die zum Teil auch für den geübten, geschulten Endoskopiker ganz, ganz schwierig sind zu erfassen. Dann gibt es so Sachen wie Chromoendoskopie, wie virtuelle Chromoendoskopie. Du hattest auch am Anfang kurz mal erwähnt, Endozytoskopie, Konfokale und so weiter und so fort. Wie kann man sich denn da jemals vorstellen überhaupt, wenn wir uns nun schon so schwer tun, diese Läsionen zu erkennen, dass es hier irgendwelche Tools gibt, oder das heißt digitale Tools, die uns diese Dysplasien helfen zu entdecken.
Also zunächst komme ich nochmal auf die Qualität zurück. Das hat Alexander Hahn aus deiner Arbeitsgruppe ja sehr elegant untersucht. Wir müssen die Endoskopiker erstmal wieder da zurückführen, dass sie sorgfältig den Darm betrachten. Das beginnt mit solchen Themen wie Rückzugszeit oder Rückzugsgeschwindigkeit. Da gibt's ja diese interessanten Studien mit den kleinen Tachos an der Seite zum Beispiel. Oder aber auch, ich möchte das auch mal sagen, was kulturell anders ist. In Nordamerika passen die Endoskopieschwestern sehr gut auf die Ärzte auf und sind auch diejenigen, die das Erreichen des terminalen Iliums und solche Rückzugszeit- und ADR-Themen dokumentieren. Das halte ich für sehr wichtig. Dann denke ich, dass die Bildverarbeitung so weit vorangeschritten ist, dass wir immer mehr dazu kommen, vielleicht gar nicht einzelne Regions of Interest mit den berühmten kleinen grünen Quadraten anzugucken, sondern dass durch Echtzeitprozessierung, das ist am Ende nur eine Frage der Rechenkapazität und natürlich der Modellqualität, die diesen System zugrunde legt, dass wir da mehr erreichen können. Aber es wird immer eine Kombination aus perfekter Reinigung, genügend Expositionszeit, entweder für den Menschen oder die KI oder beide zusammen, also sorgfältige Untersuchungen, würde ich das mal nennen, sein. Es wird nie das eine oder das andere sein. Also Grundkonzepte der guten klinischen Medizin werden wir wohl nicht verlassen. Punkt.
Trotzdem, wenn wir nun diese Möglichkeit haben, gigantische Daten zu analysieren, sei es jetzt mit Deep Learning, sei es mit auch der Rechnerleistung, die wir bis vor ein paar Jahren noch gar nicht hatten. Du hattest es ja auch bereits schon angesprochen. Was ich mir immer so überlege, so, wir hatten ja gesagt, die Endoskopie spielt immer eine wichtigere Rolle bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Aber warum nutzt man nicht mehr auch diese anderen Daten, die bei den Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ja auch bestehen? Also sprich Anamnese, wie lange haben die das schon? Unter welcher Therapie stehen die denn? Wie ist der extraintestinale Befall zum Beispiel auch? Ja? Wie ist das Labor? Haben die gleichzeitig noch eine PSC? Das sind ja auch alles Risikofaktoren beziehungsweise extraluminale, also außerhalb der Endoskopie bestehende Faktoren, die durchaus ja einen erheblichen Einfluss haben. Zum Beispiel auch die Dysplasiehäufigkeit oder das Auftreten von Dysplasien. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ich frage mich immer, warum fokussiert man sich nur auf das eine Bild und macht dann, du hattest es ja selber schon gesagt, diese grünen Kästchen drumherum. Gut, jetzt hat man noch so Sachen wie Rückzugszeitmessung oder auch Komplettheit der Endoskopie, abgedeckte Fläche, die erkannt werden soll. Aber wie ist denn der Stand der Dinge, diese ganzen anderen Daten, die ja auch noch mit dranhängen an Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, in unseren Entscheidungsprozess möglicherweise über eine künstliche Intelligenz mit zu integrieren?
Alex, du hast vollkommen recht. Und wieder kommen wir auf ein wichtiges Prinzip der klinischen Medizin zurück. Wir sollen nicht die Mucosa behandeln, sondern den Patienten behandeln.
So ist es.
Das heißt, die oberflächliche Betrachtung eines Schleimhautabschnitts gibt uns ja nur ein kleines Fenster in diese Gesamterkrankung, die ja, wenn man ganz ehrlich ist, nicht mal nur eine Erkrankung des Verdauungstraktes ist, sondern eine immunologische Systemerkrankung.
Ja.
Zwei kurze Punkte nochmal. Was geht heute zum Thema Dysplasie? Also es gibt eigentlich zwei interessante Studien. Das eine ist die Picasso-Studie in Gastro 223 publiziert, wo man die Renaissance der Histologie, das will ich hier auch nochmal sagen, die Histologie als Teil der Pathologie hat ja eine große Renaissance bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen erlebt, wo daraus prädiktive Modelle gebaut worden sind. Und dann die Kollegen in Erlangen haben das ELECT-Modell entwickelt, also die Endozytoskopie mit Live-Betrachtung der Histologie. Also da tut sich was, aber wir sind sehr weit entfernt von irgendeiner Routine-Applikation. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz auf den zweiten Punkt eingehen. Das ist genau das, was auch meine Arbeitsgruppe verfolgt. Wir brauchen große und tiefe Datensätze von repräsentativen Kohorten, also von Kohorten, wie sie nicht an einzelnen, auch nicht universitären Zentren existieren. Wir müssen da weiter und größer denken. Und es ist absolut richtig, dass alle anderen Eigenschaften dieser Patienten, also die Familienanamnese, die Medikamente, die eingenommen worden sind, der Organbefall außerhalb des Verdauungstraktes, das sind mit Sicherheit alles Faktoren, die auch das Entstehen von Dysplasien oder anderen Erkrankungskomplikationen bedingen. Und die müssen wir in unsere Überlegungen einbeziehen.
Mhm. Wie kann man sich das nun vorstellen? Also wir brauchen ja mehr oder weniger hier Real-World-Data, wie es so schön heißt. Auf der anderen Seite müssen ja diese Daten in irgendeiner Art und Weise eingegeben werden, obwohl das macht ja wahrscheinlich keinen Sinn. Kein Mensch kann diese Unsummen an Daten eingeben, aber auch irgendwie abgegriffen werden. Und ich glaube, das ist ja eher so das Problem. Wir haben die Methodik, wir wissen, was wir eigentlich wollen, aber wir können die Daten nicht adäquat greifen beziehungsweise standardisieren und dokumentieren. Was denkst du dazu? Oder gibt's denn da, du hast ja da, wie gesagt, jetzt auch Kooperationen, gibt's denn da Konzepte? Also ich sehe das momentan noch eigentlich als größtes Problem an, Zugang zu den Daten zu haben, beziehungsweise die dann auch adäquat analysieren zu können.
Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen in unterschiedlichen Ländern. Ich werde das gleich kurz illustrieren. Und das andere ist nochmal die ganze Domäne des kulturellen Wandels bei der Dokumentation von ärztlichen Tätigkeiten und Befunden in elektronischen Akten. Also ich überspitze mal den letzten Punkt. Die Anschaffung des besten elektronischen Aktensystems, also der Boeing 747, der Besitz eines solchen Flugzeuges heißt nicht, dass man es perfekt fliegen kann. Da ist also ein Prozess notwendig der Ausbildung, des Lernens und des kulturellen Wandels auch, des Abstimmens zum Beispiel von standardisierten Befunden. So, wie kann man aber, ohne dass in unserem Land diese Voraussetzungen schon perfekt bestehen, dennoch weiterkommen? Es gibt andere Länder, dazu gehört zum Beispiel die kanadische Provinz Alberta, wo seit 25 Jahren sämtliche Gesundheitsdaten in einem System erfasst werden. Also ich sage bewusst Gesundheitsdaten, da geht es nicht immer nur um Behandlungsdaten, sondern alles, was Gesundheit im weitesten Sinne inklusive sozioökonomischer Status und sowas hineingeht. Diese Kohorten existieren. Wir haben jetzt ein System aufgebaut, wo annähernd 100.000 Patienten aus dieser Provinz enthalten sind mit etwa 20 Jahren elektronisch dokumentiertem Verlauf. Und daraus können wir einige Dinge modellieren. Diese optimale Situation existiert zum Beispiel auch noch in Dänemark, wo es auch eine andere Kultur mit dem Umgang von Daten gibt. In unserem Land, und ich komme hier gleich zum Schluss, haben wir eine gute Vision. Das heißt, das Bundesministerium hat sich ja vorgenommen, eine elektronische Patientenakte für 70 Millionen Deutsche, also für die, die bei den normalen Krankenkassen versichert sind, zu schaffen. Aber das ist nur der Beginn. Und wenn so ein System kreiert wird, dann müssen die erstgenannten Probleme natürlich auch mit gelöst werden. Also eine neue Kultur der medizinischen Dokumentation.
Ja, also letztendlich sind wir dann doch wieder bei einer, ja, ich würde mal sagen, eher einem politischen Handlungsansatz, aber ich würde jetzt mal positiv sehen, wir sind auf dem richtigen Weg dorthin. Daniel, wir sind auch leider schon am Ende von unserem Podcast angekommen. Ich fand es ganz spannend und ich freue mich, dass du auch wieder jetzt in Deutschland bist und auch letztendlich diese Konzepte, die du aus Kanada mitbringst, auch hier wirklich, sage ich mal, integrieren kannst. Und ich halte es für unglaublich wichtig. Und wenn man sich vielleicht auch mal auf so ein Gebiet wie chronisch entzündliche Darmerkrankung primär fokussiert, sicherlich nicht das Einfachste, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Digitalisierung und Richtung zukünftiger Medizin. Und du hattest es ja schon mehrfach erwähnt, wir brauchen hier wirklich eine Art von kulturellen Wandel. Und ja, ich hoffe mal, es kommt dazu und es bleibt spannend. Und wie gesagt, ich bin auch gespannt, was von deiner Seite aus noch kommt. Daniel, herzlichen Dank für den sehr interessanten Podcast. Schön, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank nochmal. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich auch, dass es gefallen hat. Schildern Sie uns ruhig auch, was Sie dazu halten von den Themen, die Daniel Baumgart angesprochen hat. Und ansonsten geht es in 14 Tagen weiter mit einem neuen Thema unseres Podcasts Good Morning Endoskopy. Bis dahin, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoskopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.